Ich möchte heute Morgen einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, eigentlich wirklich aus der Adventsgeschichte. Es ist zwar ein bisschen mehr als eine Woche vor Weihnachten. Und vor dieser Geschichte ist ein Engel zum Priester Zacharias gegangen, zu einem alten Priester, und hat ihm gesagt, du und deine Frau, ihr werdet noch einen Sohn haben. Sie waren alt gewesen, jenseits von der Zeit, wo man denkt, Kind zu haben. Sie haben mit dem erstorbenen Traum sich wahrscheinlich arrangiert, dass sie kein Kind dürfen haben. Und das ist, sie haben darunter gelitten. Und jetzt kommt der Engel. Der Zacharias hat es zuerst fast nicht geglaubt. Und seither sind 6 Monate vorbeigegangen. Und dann heisst es eben im 6. Monat. Und dort möchte ich lesen. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann aus dem Hause David mit Namen Josef, und der Name der Jungfrau war Maria. Und er trat bei ihr ein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über dieses Wort und sann darüber nach, was dieser Gruß wohl zu bedeuten habe. Und der Engel sagte zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Schau auf Elisabeth, deine Verwandte. Auch sie hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter, und dies ist der 6. Monat für sie, die doch als unfruchtbar galt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sagte Maria, ja, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel verließ sie. Maria hier in dieser Situation drin, wir rechnen, dass sie noch nicht 20 ist. Meistens haben die jungen Frauen damals vor 20 geheiratet in dieser Kultur und Zeit. Sie war also vielleicht 17, 18, 19 so gewesen. Kommt hier, und jetzt wird ihr eine unglaubliche Geschichte zugemutet. Die wird repräsentiert und schwupps, der Engel ist weg. Also ich habe gefunden, noch ein Selfie für auf Instagram als Beweis. Oder mindestens auf Snapchat. Wäre doch das Mindeste gewesen. Aber nein, sie bleibt ganz allein mit dieser Geschichte. Und stellt euch mal vor, wenn wir mit dieser Geschichte jetzt rausgehen. Stellt euch mal eine 18-jährige junge Frau, noch fast ein Mädchen vor, die jetzt kommt und sagt, ja, ich bin schwanger, aber weisst, das ist eine ganz spezielle Geschichte bei mir. Wir würden doch laut rauslachen. Das würden wir nicht glauben, wir würden vielleicht helfen in dieser Situation. Wir würden sagen, ja, schau das nächste Mal besser und wie auch immer. Und damals hat man überhaupt nicht gelacht. Wir wären taub geworden. Sie war nämlich verlobt gewesen. Verlobt ist damals viel, hat viel mehr bedeutet. Wer ihr Verlobung einem anderen davon gelaufen ist, hat als Ehebrecher gelten. Nicht so. Es hat eigentlich schon die Verbindlichkeit von der Ehe gehabt. Die Heirat, man hat sich verlobt. Nachher ist der Mann das Haus bereit und dann ist er bei der Hochzeit seine Brut heimholen. Darum hat man dem auch heimholen gesagt. Und darum war Verlobung so wichtig, dass er investieren konnte. Und er musste wissen, ich kann mich darauf verlassen. Und darum hat das wie ein Ehebruch gegolten. Und dann, nachdem sie mit dem Ehebruch kommt, tischt sie noch eine Logi auf und tut noch Gott lästern. Sagt, Gott ist schuld. Mit dieser Geschichte von den Leuten. Unglaublich. Ich meine, natürlich ist die Botschaft grossartig. Und Maria hat ja gewusst, dass sie stimmt. Sie ist in dem Sinn, hat sie schon etwas gehabt. Aber wir müssen doch sagen, das Leben von Maria wird von ihr auf die andere Sekunde total auf den Kopf gestellt. Unwahrscheinlich. Aber was noch fast erstaunlicher ist ihre Ruhe. Um das geht es mir heute. Ihre Ruhe. Die steht da, fragt ihre Frage und sagt, okay, also ist das zur Verfügung. Punkt. Dann ist der Engel weg. Das ist völlig für mich völlig bemerkenswert. Ja, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie sagt nicht einmal dem Engel, oh, kannst du bei meinen Eltern und bei Josef vorbeigehen, ihnen das verklicken. Ich glaube, du bist glaubwürdiger. Ich meine, das wäre noch das Nächste gewesen. Ich frage mich, warum ist er nicht selber drauf gekommen, der Engel? Sie ist voll Ruhe und Frieden. Wie macht Maria das? Völlig stark. Aber ich glaube, das Geheimnis liegt in dem Satz, den man da vorne liest. Ja, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria hat ein radikales Vertrauen, trotz der unglaublichen Geschichte. Sie sagt nicht, Gott, ich vertraue dir, wenn ich es verstehe, wenn ich die nächsten 30 Jahre Planung vor mir sehe, wenn ich weiss, wie es rauskommt, wenn wir alle gesagt haben, ich finde das auch gut, wenn wir alle glauben. Sie sagt einfach, jetzt vertraue ich. Sie hat nichts als das Wort und sagt, jetzt vertraue ich. Und ich glaube, das Vertrauen ist der Schlüssel, dass Maria so kann vertrauen, so kann ruhig sein. Maria schaut nicht auf die fehlenden Voraussetzungen, sondern sie vertraut Gott. Ja, sie stellt die Frage nach der Schwangerschaft, aber ich glaube, das geht nicht einmal darum, dass sie Gott nicht vertraut. Irgendwie muss sie sagen, ja, irgendwie weiss sie, wie eine Schwangerschaft so normalerweise zustande kommt und muss jetzt fragen, ja, soll ich jetzt früher heiraten oder du willst ja von mir nicht verlangen, dass ich irgendeinen anderen Schritt, oder? Das hat sie einfach klar wissen. Aber wenn ihr der Engel sagt, weißt du, das ist eine Sache vom Heiligen Geist, musst du dich nicht darum kümmern, ist das für sie gut? Sie weiss ganz viele Sachen nicht. Sie hat tausend Fragen von dieser Geschichte, die menschlich völlig unmöglich ist. Sie hat ganz viele Voraussetzungen nicht. Aber sie sagt, ich vertraue Gott. Ich vertraue ihm trotzdem. Maria schaut auch nicht auf ihre Position, auf ihre niedrige Position, sondern sie vertraut Gott. Eine junge Frau in einer Gesellschaft, die von Gleichberechtigung keine Ahnung hatte, verlobt, das heisst versprochen, an jemanden, aus ärmlichen Verhältnissen, von einem Volk, das unterdrückt war, alles Gründe, wo sie sagen muss, ja, also, irgendjemand, aber nicht ich, meine Position. Gott, ich glaube, du bist in der falschen Adresse. Gabriel ist gut gehört, was der Gott gesagt hat, wo du hergehen sollst. Nichts von dem. Sie vertraut einfach trotz ihrer Position. Weiss nicht, wie es dir manchmal geht, wenn der Gott so den Impuls hineingeht, zum Beispiel sagt, du, der ist krank, bete doch für den. Vielleicht, wenn es nicht so im Rahmen von einem Gottesdienst oder von einer Kleingruppe ist, sondern irgendwo sonst. Der Nachbar, die Arbeitskollegin und so weiter. Denkst du nicht manchmal, ja, also durch mich passiert doch das nicht. Ich bin doch die falsche Person. Aber wir müssen lernen, dass es nicht darum geht, dass wir auf unsere Grenzen schauen müssen. Glaubst du, dass deine Grenzen für Gott ein Problem sind, wenn er handeln will? Überhaupt nicht. Oder vielleicht sagt dir der eine, übernimm die Aufgabe. Irgendeine Aufgabe, die dich herausfordert, sei es in der Gemeinde, sei es in deinem Beruf oder irgendwo, wo du stehst und du denkst, ja, das kann doch ein anderer viel besser. Der hat doch mehr Erfahrung. Der kann viel besser vor Leuten stehen oder der ist viel besser handwerklich. Aber wisst ihr was? Gott sucht nicht einen, der es besser kann. Sondern er sucht einen, der wie Maria vertraut, dass Gott durch ihn handeln kann. Und eben, genau diese Haltung ist in Maria. Sie schaut nicht auf ihre Position, sie schaut nicht auf ihre Stellung. Sie sagt, ja, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Punkt. Marie schaut übrigens auch nicht darauf, was Menschen könnten sagen. Das ist ja hier die ganz heisse Sache. Sondern sie vertraut auch der Gott. Das ist für mich so ein Knackpunkt, wo ich immer wieder denke, was werden die Menschen sagen? Wie wird das rauskommen? Und so weiter. Aber Maria geht hier gerade weg. Ich möchte uns ermutigen, dass wir wirklich einfach sagen, wir machen es wie die Maria. Wir vertrauen daraus. Wir lassen uns nicht davon abhalten, dass Leute vielleicht das unglaubwürdig finden oder dass Leute das unsinnig finden oder dass Leute das anders machen würden, sondern dass wir wirklich sagen, ja, ich bin des Herrn Magd oder Diener, mir geschehe, wie du gesagt hast. Die Antwort von der Maria bleibt immer gleich. Trotz 1000 Fragen, trotz einer menschlich gesehen unmöglichen Situation, trotz Umständen, die unvorstellbar sind, sie lässt sich in die Hand von Gott, sie lässt los und das ist das, was sie zu dem Handeln in Ruhe führt. Der feste Orientierungspunkt, den Maria da hat, der gibt ihr Frieden. Und damit kommen wir zum Titel der Predigt, die ihr im Predigtleitfaden findet. Frieden und Freude für Weihnachten. Der Schlüssel für ihren Frieden ist, dass sie sich ganz fest an diesem einen Satz orientiert. Das ist nicht einfach fromm daher geredet, sondern das ist das, was wirklich in ihrem Herz ist. Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn du das fest kannst sagen, gibt es Orientierung. Wenn man das in jeder Situation ganz fest kann sagen, dann gibt es Frieden. Und dann gewinnt man den Kampf. Maria hat hier mit diesem Satz ihren grössten Kampf gewonnen. Weil alles andere hat ihr Gott in die Hände gelegt. Durch jeden Schritt ist Gott mit ihr durchgekommen. Jeden Weg hat er ihr aufgetan, weil sie zur Zeit noch nicht einmal sich können vorstellen konnte, was überhaupt für Schwierigkeiten kommen. Verschwiegen, wie man sie löst. Gott hat alles bis ins kleinste Detail bereits sicher gehabt. Das Einzige, was es gebraucht hat, das ist das, der Satz von der Maria aus dem Herz raus. Und mit dem hat sie Frieden gehabt. Ich meine, wenn ich von Frieden rede, dann klingt das gut. Aber ich meine damit nicht ein Gefühl von Frieden, das jeden Tag so wohlig daheim daherkommt. Am Abend schläft man mit diesem wohligen Gefühl ein und die Nacht hat man wohlige Gefühl, Träume und morgen erwacht man wieder so. Ich glaube, der Frieden ist umkämpft. Der Frieden war auch bei Maria umkämpft. Ich glaube, dass die nicht immer so cool ist, wie das jetzt hier klingt. Ich glaube, Maria hat eure Kämpfe gehabt. Und wir werden unsere Kämpfe haben. Wenn ich von Frieden rede, dann möchte ich da also nicht irgendwie von einem sentimentalen Gefühl reden. Aber das Gefühl von Frieden oder eben von Sorge und Angst auf der anderen Seite, das ist eine Sache. Aber es geht darum, dass die Angst, dass die Herausforderung uns nicht blockieren dürfen. Sondern, dass wir in Freiheit weitergehen dürfen, vorwärts gehen, unsere Berufung dürfen festhalten. Ja, Angst mag manchmal kommen, aber wir weisen sie in die Schranken, indem wir sagen, ich bin Magd oder Knecht oder Diener von Gott. Mir soll geschehen, wie du Gott gesagt hast. Immer wieder neu. Maria hat sich wahrscheinlich immer wieder, stellen wir vor, immer wieder hat sie sich den Satz gesagt. Wenn Panik ist über sich, hat sie gesagt, nein, nicht Panik. Ich bin die Magd von Gott. Und genau so, wie er gesagt hat, wird es passieren. Und hat sich wieder an dem orientiert. Und jetzt in diesem Kampf zwischen Panik, Angst, Sorge und Frieden auf der anderen Seite, hat der Frieden ist wieder reingekommen. Und ich glaube, genau so stehen wir mittendrin. Es geht nicht um ein sentimentales Gefühl, sondern um einen Sieg in einem Kampf, den jedes von uns kennt, aus seinem Alltag heraus. Übrigens ist es nicht nur so, der Maria so gegangen. Der Paulus, der Power-Missionär, der, der parat war, wieder auf ein Schiff zu steigen, nachdem er schon zweimal Schiffbruch erlitten hat. Immer noch ist er ein Schiff draufgegangen. Also wenn ich zweimal mit dem Flieger abstürzen würde, überlebe ich, vielleicht nicht mehr fliegen. Aber der Paulus war ein Power-Typ, ist wieder gegangen. Und er schreibt, dass er es genau gleich erlebt hat. Er schreibt einst, wie gross die Botschaft ist, die er verkündigen darf. Wie gross Gott ist. Aber nachher sagt er, dass er die Botschaft weitergibt. Doch diesen kostbaren Schatz, eben die Botschaft, tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. Er meint damit sich selber, sein Körper, sein Leib. Nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nicht im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Er erlebt genau das, was Maria sicher auch erlebt hat. Aber genau wie er, hat auch sie immer wieder sich an Gott orientiert. Und darum geht es nicht darum, dass wir Maria oder Paulus oder uns selber in den Himmel aufheben, sondern es geht mir heute Morgen darum, zu zeigen, was möglich ist, wenn Menschen radikal vertrauen. Wenn sie einfach alles lösen, keinen Plan erwarten von Gott, keine Absicherung, kein weiss nicht was, sondern sagen, Gott, du hast etwas gesagt, ich vertraue dir, lass mir gehen. Dann kommt Frieden. Trotz allen Fragen, mitten in der Herausforderung. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel geben. Der Dietrich Bonhoeffer war ein Pfarrer, ein deutscher Pfarrer, der von den Nazis festgenommen wurde in den 40er Jahren. Er hat in seiner Zelle 1944 ein Gedicht geschrieben, wo mit dem Titel «Wer bin ich?». Und dort schreibt er «Wer bin ich?». Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. So kommt Maria aussen an. Aber der Dietrich Bonhoeffer fährt näher weiter. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. So fährt er näher noch weiter. Also auch er ist mitten in diesem Kampf gewesen und zeigt in diesem Gedicht beide Seiten. Und dann kommt der Abschluss. Wer ich auch bin, du kennst mich, denn ich bin dein Gott. Wenn wir so leben können, dann ist es sogar möglich, in einem Gefängniszelle der Nazis zu sein und innerlich zu überleben. Der Dietrich Bonhoeffer hat die Nazi-Gefangenschaft nicht überlebt. Kurz bevor die Alliierten sich kamen und das Gefängnis befreit haben, ist er noch hingerichtet worden. Aber menschlich gesehen, seelisch gesehen, hat er gesiegt. Genau mit diesen Sachen. Man hat es aussen gesehen, er hat innen damit gekämpft, aber er hat Gott vertraut und hat den Sieg gehabt. Ja, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Der Engel hat noch etwas weiteres gesagt. Er hat noch von der Elisabeth geredet. Das war übrigens eine Verwandte von der Maria. Er sagt, schau auf Elisabeth, deine Verwandte, auch sie hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat für sie, die doch als unfruchtbar galt. Diesen wichtigen Hinweis hat der Engel der Maria noch gemacht. Schau auf Elisabeth. Und das hat Maria dann ganz buchstäblich gemacht. Sie ist nämlich schauen. Elisabeth ist etwa 100 Kilometer südlich gewohnt, so gegen Jerusalem zu. Sie ist im nördlichen Galiläa gewohnt. Wahrscheinlich ein Fußmarsch von mehreren Tagen ist sie die Elisabeth besuchen. Und dort hat Gott ihr die Erfahrung von seiner Fürsorge und Liebe geschenkt. Bevor nämlich die Maria dort war und der Elisabeth konnte ihre Geschichte bringen, und hofft natürlich, dass ihre, weiss doch auch nicht, Tante ist vielleicht gesehen oder so, ihr dann wenigstens geglaubt hat. Hören wir, was Elisabeth zu ihr sagt. Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Die Elisabeth hat es schon gewusst. Elisabeth hat prophetisch schon gewusst bekommen, was genau abgelaufen ist, soweit, dass Maria, bevor sie überhaupt die schwierige Geschichte erzählt hat, schon eine Verbündete hatte. Nachdem sie den Kampf vom Vertrauen, vom Frieden hat gekämpft, tut ihr Gott die Tür auf und fährt an zu wirken, fährt sich an zu offenbaren, fährt an zu wegen mit ihr zu gehen. Sie hat jemanden, der sie versteht. Das Nächste, was Maria erlebt hat, ist natürlich, dass er ihrem Leib durch die beginnende Schwangerschaft Veränderungen vor sich gegangen sind. Und mindestens sie hat ja gewusst, dass sie mit keinem Mann geschlafen hat. Sie hat ja gewusst, dass Gott sein Wort wahr macht, dass hier unter ihrem Herz ein Wunder geschehen ist, wie es noch nie auf der ganzen Welt geschehen ist. Und so kommt Freude auf. Sie hat Verbündete bekommen, von Gott geschenkt. Gott tut ein Wunder in ihr, wieder Gott. Und wir lesen es nachher, noch im gleichen Kapitel, der sogenannte Lobgesang von Maria. Ich möchte ein paar Verse daraus lesen. Was heisst, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn hingesehen hat er auf die Niedrigkeit seiner Magd. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Plötzlich kommt Freude über alles raus. Sie fährt mit Vertrauen an, wo Gott einfach geredet hat. Durch das Vertrauen wächst Frieden in ihrem Herz. Und sie geht Schritt und Gott fährt an zu wirken. Und darauf her kommt Freude in ihr Leben. Freude mitten in ihrer Herausforderung. Es stehen noch schwierige Zeiten ihr an. Ich gehe davon aus, dass Josef zu diesem Zeitpunkt noch nichts gewusst hat von dieser Geschichte. Aber sie hat sich Gott ganz anvertraut und fängt jetzt schon an, seine Treue zu erleben. Und was Gott ihr noch schenkt, sie bleibt nachher 3 Monate bei Elisabeth. Sie hat nachher eine Zeit, wo Gott sagt, so, jetzt nehmen wir die wirklich nochmal ganz raus. Hier ist Zeit für dich wirklich darauf vorzubereiten, auf das, was jetzt kommt. 3 Monate in völliger Ruhe, umgeben mit Menschen, die sie total verstehen haben, in dem Sinn, wo man nicht verstehen kann, weil sie das selber erlebt haben. Weil sie die Eltern von Johannes der Täufer waren, die auch auf eine wundersame Art ist entstanden. So handelt Gott im Leben von der Maria. Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das Wichtige, ich glaube, das, was wir uns merken müssen, ist, das, was ich bei der Einsegnung falsch gemacht habe, die Reihenfolge. Ganz am Anfang hat Maria nur das Wort von Gott, das ihr Vertrauen herausfordert. Viele Fragen, grosse Herausforderungen, keine detaillierten Erklärungen und so weiter, aber sie vertraut Gott. Und erst jetzt kann sich der Frieden breit machen. Und erst nachdem der Frieden kommt und sie für den Frieden kämpft und mit dem Frieden durchgeht, fährt Gott an, sichtbar in ihr Leben hineinwirken. Schickt ihr Leute zur Seite. Macht, dass die Elisabeth prophetisch sagt, was Maria auch schon gehört hat, als zusätzliche Bestätigung. Spürt sie, dass wirklich das Kind in ihrem Leben anfängt zu wachsen. Erst jetzt fährt sie an, Wunder über Wunder erleben. Es geht dann noch weiter, wenn wir durch die Weihnachtsgeschichte gehen, wo sie es Josef erklärt. Oder Josef bekommt über Nacht einen Traum. Oder die Engel redet zu ihm und steht nachher zu ihm, ohne dass sie ihn hat müssen überzeugen musste, sondern Gott hat auch der gehandelt. Aber am Anfang steht das Vertrauen, das man nichts hat als das Wort. Und ich weiss nicht, nein, ich weiss es, ihr seid sicher genau gleich wie ich und wie ganz viel. Wir haben die Reihenfolge nicht gern so. Wir wollen zuerst Fakten, wir wollen Pläne, wir wollen eine Aufstellung von allen Mitteln, die es braucht. Wir wollen bereits wissen, wie wir das lösen, wie die Leute reagieren, wie das und das passiert. Und vorher machen wir gar keinen Schritt. So planen wir. So ticken wir. Ich finde es übrigens so sinnvoll, wenn wir bei unseren menschlichen Sachen so planen. Also ich fände es nicht gut, wenn einer ein Haus baut und einfach sich von irgendeinem Laden sagt, es wäre noch cool, ein Haus zu bauen, wenn er so hergeht. Ausser wenn der eine natürlich Gott ist, wie hier bei Maria. Aber wir müssen lernen, dass wir in unserem geistlichen Leben die Reihenfolge müssen parat sein, umzustellen. Dass am Anfang das Wort von Gott zu uns kommt und sonst gar nichts. Ein Haufen Fragen, ein Haufen. Nicht, wir wissen nicht mal, wie Gott das soll überhaupt machen soll, auch wenn man Macht hat dazu. Aber wie? Und dann einfach sagen: Ich bin des Herrn Magd oder Diener oder sogar Kind. Als Menschen, die dürfen mit ihm sein, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott, ich vertraue dir, du hast an jedes Detail gedacht, sonst würdest du gar nicht mit so etwas kommen. Und dazu möchte ich uns herausfordern. Dazu möchte ich euch einladen, dass wir die Freude oder Frieden, die Weihnachten uns bringt, in unseren Lebensalltag mit reinnehmen. Dass du den Mut hast, Gott zu vertrauen, wenn er zu dir redet. Wenn er durch die Bibel zu dir redet, wenn du die Bibel auftust, nichts Böses denkst und sagst, so, noch stille Zeit, noch schnell einen Psalm lesen und dann geht es an die Arbeit und plötzlich macht Gott, plötzlich bleibt der Vers hängen, den wir schon 20 Mal gelesen haben, aber heute ist er anders. Heute haben wir das Gefühl, er ist noch nie da gestanden und Gott redet wirklich zu uns. Und dann ist die Frage, vertraue ich ihm? Oder Gott redet direkt zu uns, wie er zur Maria geredet hat, ob jetzt sichtbar ein Engel dasteht oder ob er zu unserem Herz redet, ist eine andere Sache. Oder Gott redet durch die Predigt zu uns. Vielleicht weisst du schon lange, von was Gott eigentlich redet, wenn ich heute die Predigt zu euch bringe. Es soll ja nicht einfach meine Worte sein, sondern Gott soll zu euch reden. Und vielleicht hat Gott dir schon lange aufs Herz gelegt, was er eigentlich möchte und was er meint. Was bei dir die Herausforderung ist, wo er von dir die Antwort da vorne möchte. Und es braucht Mut. Aber wisst ihr was? Im Psalm 25,3 steht, keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Ein bisschen altes Deutsch, aber es ist einfach so gut ausgedrückt. Die deutsche Sprache hat so einen Reichtum, der manchmal ein bisschen verloren geht in der modernen Sprache. Keiner wird zu Schanden. Also niemand wird umfliegen, niemand wird Misserfolg haben, niemand muss sich am Schluss schämen, der auf dich harrt. Das heisst, wo so lange Vertrauen und Geduld hat, bis es passiert. Das heisst harren. In Sicherheit können warten, weil man weiss, dass es wird kommen. Kein einziger, der das macht, wird am Schluss mit abgesagten Hosen dastehen. Etwa so wird man das Berndeutsch übertragen. Psalm 25,3. Und darum möchte ich euch einladen, mach den Satz zu deinem Satz. Formuliere so um, dass er für dich passt. Ja, ich bin des Herrn Diener. Ich bin des Herrn Nachfolger. Ich bin des Herrn Magd. Was für dich passt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich möchte euch Frieden und Freude von Weihnachten wünschen. Nehmt darum das, was Gott sagt, ernst. Nehmt das, was er zu dir sagt, durch sein Wort oder direkt zu dir. Nimm das. Vertrau darauf, bau auf sein Wort und kämpfe für den Frieden, den dir Gott durch dein Vertrauen schenkt. Dann darfst du erfahren, was Maria erfahren hat. Gott steht zu seinen Aussagen, er lässt dich nicht im Stich, er hilft dir und er wird dich zur Freude führen. Amen. Ich möchte Musiker einladen, dass sie nach vorne kommen. Und möchte